Ich möchte auch nochmal sagen, ich glaube schon, dass diese Politiker eine Verantwortung für das Land verspüren und auch den Wunsch haben, da wirklich was zu, dass die da sitzen am Tisch und sagen, komm mal Leute, wir müssen das doch jetzt hier machen, wir müssen das jetzt hier schaffen. Und ich glaube, aus diesem Spirit raus, auch wenn sie nicht wissen, wie, sozusagen, bevor sie werden lieber nochmal eine Runde nochmal verhandeln und sich irgendwas abringen und sei es ein fauler Kompromiss, bevor das bricht.
Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe mir vorgenommen, dass in diesem Podcast die drei wichtigsten deutschen Politikjournalisten, Journalistinnen zu Gast sind. Einer war schon da im vergangenen Jahr 2025, Robin Alexander. Einer wird noch kommen am 27. Mai, Paul Ronsheimer. Und mittendrin, und da freue ich mich sehr, ist heute eine Kollegin. Und das konnte ich, als ich mir überlegte, sie einzuladen, noch gar nicht wissen, die sogar meine Kollegin ist. Sie war im vergangenen Jahr noch stellvertretende Chefredakteurin des Spiegels und ist jetzt, genau wie ich, bei der Funke Mediengruppe als Chefredakteurin digital der Zentralredaktion. Vor allen Dingen ist sie aber, wenn ich das so sagen darf, sowas wie das Gesicht der politischen Berichterstattung von Funke. Und darüber werden wir gleich sprechen. Man sieht sie zum Beispiel bei Markus Lanz oder auch bei Sandra Maischberger, wo auch immer. Sie ist eine der intimsten Kennerinnen der Politikszene, wobei man mit dieser Formulierung immer aufpassen muss. Markus Lanz hat mir mal gesagt, wenn er Leute einlädt und die haben ein Buch geschrieben, sagt er immer, dieses Buch ist sehr lesenswert und völlig egal, ob es lesenswert ist oder nicht. Bei Melanie Hammann ist es anders.
Hat meinem Buch auch gesagt.
Hat er auch gesagt.
Gerade misstrauisch.
So, bei Melanie Hammann ist es, sie ist, wenn ich sage, sie ist eine der profiliertesten, dann ist es so. Und ich freue mich sehr, ich habe es schon gesagt, auf Melanie Hammann im Bahnhof Pauli. Herzlich willkommen, liebe Melanie.
Vielen Dank für die nette Begrüßung. Freue mich sehr, hier zu sein.
Stark. Also wirklich stark, dass du aus Berlin heute, ich habe schon gesagt, heute am Tag der Regierungserklärung von Friedrich Merz. Wir reden gleich über Friedrich Merz. Ich schicke ja immer allen meinen Gästen einen Fragebogen. Und da hast du geschrieben auf die Frage, was du eigentlich werden wolltest. Und das staunte ich sehr und bin froh, dass das nicht geklappt hat. Friseurin.
Richtig, richtig. Also Friseure sind aus eigener Betroffenheit, sozusagen bewundere ich sie sehr und sehe auch die große Notwendigkeit dieses Berufs. Und mich hat immer schon fasziniert, was Leute mit ihren Haaren machen, ob sie was draus machen können, wenn man welche hat und wofür man sich entscheidet, für welchen Look. Und ich schaue auch bei den meisten Leuten, die ich treffe, irgendwie so intuitiv erstmal auf die Frisur. Also es gibt ja so Frauen, die schauen immer auf die Hände eines Mannes. Ich schaue immer auf die Haare und kann dir nur gratulieren zu diesem wundervollen, vollen Haar, was dich trägt, das auch genau die richtige Länge hat, meine Meinung.
Wow. Ja, das ist.
Du hast dich gegen eine Färbung entschieden, finde ich auch gut. Und passt auch
Moment, woran erkennt man, dass ich mich gegen eine Färbung entschieden habe? Bei dunkelblond muss man nicht, nein, gut.
Stimmt, ja.
Aber
mit einem leichten Roteinschlag.
Mich freut das sehr, weil ich weiß, meine Frau hat guckt bei Männern immer zuerst auf die Hände. Und hat mir damals gesagt, ich habe lange überlegt, ob ich mich mit dir treffe, weil du so kleine Hände hast. Und hat sie es dann aber auch
aber so klein sind die doch gar nicht.
Naja. So, kommen wir zu Friedrich Merz.
Über andere Dinge kann ich nichts sagen, aber die Hände sehen jetzt gar nicht so klein.
Friseur Friedrich Merz würde auch passen, weil der dieses, da kann man nicht thematisieren, ne? Ja.
Also dieser, wir hatten... Als ich noch beim Spiegel war, mal Studenten von einer Kunsthochschule gebeten, uns Coverentwürfe für den Bundestagswahlkampf zu machen. Und einer hatte so den Kopf, quasi den Oberkopf von Friedrich Merz und so diesen Würzel oder ich weiß nicht, wie man das nennt, was er da hat, sozusagen war in Form einer Deutschlandkarte. Und wenn man das einmal gesehen hat, you cannot unsee it. Ja? Also es ist jedes Mal, wenn ich diesen Merz sehe und diesen... Tüftel da sehe, dann denke ich, ja, du bist Deutschland auf gewisse Weise. Das ist...
Wie oft hast du Friedrich Merz getroffen? Schon. Ich stelle diese Frage deshalb, weil ich feststellte, in der Zeit, als Olaf Scholz Bundeskanzler war, hatte ich einen Podcast, das Scholz-Update, und habe ganz oft mit Expertinnen und Experten gesprochen. Und wenn die Gespräche zu Ende waren, habe ich immer die Frage gestellt, wann haben Sie denn den Bundeskanzler zuletzt getroffen? Und eine gar nicht so seltene Antwort war, ach, eigentlich noch nie.
Ja.
Und da habe ich gedacht, wow, das sind mal Experten, die eine fundierte Meinung zu Olaf Scholz haben, aber ihn nicht gesehen haben.
Das waren aber keine Hamburger, oder?
Das waren natürlich die Kollegen aus Berlin, ja. Die aber dann alle, wo ich dachte, also ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber die saßen dann am nächsten Tag auch bei Markus Lanz und du denkst, okay, die hat den noch nie gesehen. Also wie oft hast du Friedrich Merz schon getroffen?
Wahrscheinlich kann man die persönlichen Begegnungen, also wo ich ihn nicht nur im selben Raum mit ihm war, wo er eine Rede gehalten hat und nicht zugehört habe oder so, sondern wo tatsächlich auch mehr als einen guten Tag kam, kann man wahrscheinlich schon an zwei Händen noch abzählen, würde ich sagen.
Wobei das also, viel ist für einen Kanzler, oder?
Ja, also und ich würde sagen, also ich weiß noch genau, wie ich ihn das erste Mal getroffen habe persönlich, weil ich ihn nämlich eingeladen habe, als er in Anführungsstrichen nur Chef der Atlantikbrücke war und aber irgendwie so on the move war und auch es gab eben Gerüchte, dass er auch in der CDU ein politisches Comeback plant in der CDU und dann habe ich gedacht, ich lade ihn einfach mal ein, ich möchte ihn mal kennenlernen. Dann habe ich ihn ins Spiegel-Hauptstadtbüro eingeladen, dann kam er auch und dann haben wir uns so unterhalten und es war aber so ein bisschen wahrscheinlich erinnert er sich gar nicht mehr daran, es war so eine etwas gequälte Unterhaltung und ich merkte, ich hatte den Eindruck, er misstraut mir, vielleicht weil er Spiegelleuten generell misstraut hat oder wahrscheinlich noch immer misstraut und es ist auch tatsächlich so gewesen, dass dann später im Wahlkampf es so war, dass wir eine Titelgeschichte hatten von einem Kollegen, die Dämonen des Friedrich Merz, auf dem Cover so ein Bild, wo er so ein bisschen verwischt irgendwie drauf war. Und da wurde beschrieben, dass er eigentlich bei der Kanzlerkandidatur nur noch an sich selbst scheitern kann, dass es aber sehr wahrscheinlich ist, dass er an sich selbst scheitern könnte. Und das hat er so übel genommen, dass er seitdem, soweit ich weiß, jetzt auch bis jetzt kein Interview mehr gegeben. Also richtig Helmut Kohl-mäßig wurde auch der Spiegel eine Zeit lang nicht eingeladen zu Hintergrundgesprächen ins Konrad-Adenauer-Haus, als ich noch da war. Und wir haben dann immer versucht, da so ein bisschen gut Wetter zu machen, aber
dir persönlich
er nimmt Dinge langfristig übel, wie man.
Aber dir persönlich nicht?
Naja, zumindest habe ich auch kein Interview bekommen. Ich habe natürlich auch x-mal angefragt. Wir haben ja alle für uns alle angefragt. Und
nicht.
Ging auch nicht. Und also ich war jetzt, danach da habe ich ihn ein paar Mal getroffen, eben auch, ich war jetzt auf einer Reise mit ihm jetzt dabei, an den Golf. Mhm. Meine erste Funke-Reise, sozusagen. Und da fand ich auch, gut, es ist was anderes. Er ist jetzt Bundeskanzler, also ist jetzt auch nicht der Typ, der dann so rumkumpelt. Das war ja Scholz-Art auch nicht wirklich mit Journalisten. Und aber da fand ich, wenn man ihm, ich habe ihm Fragen gestellt, er hat die ganz normal beantwortet, professionell, würde ich sagen.
Er war auch schon mal in diesem Podcast zu Gast. Einige von den Leuten, die hier sitzen, kennen die Geschichte schon. Aber ich erzähle sie nochmal, weil du kennst sie vielleicht nicht. Es war so mein erster Eindruck. Man sagt ja immer, der erste Eindruck ist der wichtigste. Er kam, es war an einem Freitagabend, bisschen spät, er hatte auch keine Lust. Er kam so mit 3-4 Leuten, setzte sich in das Podcaststudio, nachdem er eine bestellte Pizza Schinken gegessen hatte, setzte sich hin, sah mich an und sagte, so, dann können wir jetzt anfangen. Wie heißen Sie nochmal? So, und nochmal, der muss nicht wissen, wie ich heiße, aber der könnte ja einen vorher fragen, bevor er reingeht. Jeder, der das macht, der das vernünftig macht, macht das. Und das hat so mein Bild von Friedrich Merz als jemand geprägt, der relativ unsympathisch war, von dem ja vorher viele Leute gehört haben, das ist keiner, der ist so ein bisschen von oben herab. Hm. Daniel Günther hat das auch sogar mal bei Markus Lanz relativ offen erzählt. Ist das ein Eindruck, der falsch ist?
Nee. Ja. Mein Eindruck ist, dass der Eindruck in einer Hinsicht falsch ist, also oder zumindest ich kann ihn nicht bestätigen, denn bei mir war es genau das Gegenteil. Erinnere ich mich aber jetzt erst dran, wo du es erzählst. Also ich kannte ihn, ich habe ihn dann ein paar Mal noch getroffen in Talkshows und dann sind wir sehr aneinander geraten, sozusagen während die Kamera lief und als es dann vorbei war, das war der erste Punkt, fand ich ihn sehr angenehm immer noch im Gespräch. Also der ist nicht weggegangen, manche Leute rauschen ja dann beleidigt ab und wir standen dann noch zusammen und haben ein Glas Wein getrunken und dann erzählte ich eben, oder ich glaube, weiß gar nicht mehr, ob ich bei einer Sendung sogar schwanger war, aber jedenfalls wusste er, dass ich ein kleines Kind habe und er sprach mich dann und dann habe ich ihn ein halbes Jahr später interviewt und dann begrüßte er mich und fragte, wie geht's Ihrem Kind? Er wusste das Geschlecht, er wusste das Alter, also er wahrscheinlich hat er sich einfach vorbereitet oder er hatte einen besseren Sprecher, als ich ihn getroffen habe, als vorher, als du ihn getroffen hast. Ich weiß nicht, in welcher
Da war er noch, das war der zweite Versuch, CDU-Vorsitzender zu werden. Und ich hätte einfach auf die Frage, wie heißen Sie nochmal, antworten sollen, ich heiße Lars Haider, Herr Röttgen. Dann wäre es witzig gewesen, aber es ist mir dann leider erst, ich war so perplex, ist mir leider erst 3 Tage später eingefallen.
Ich weiß nicht, ob er den Humor hat für so ein ob das dem Podcast gut getan hätte in dem Moment.
Und das fand ich so schade, weil ich habe das bei Scholz immer gemerkt, bei Scholz konnte man auch mal, also man konnte wirklich auch richtige Witze auf seine Kosten machen, aber reden wir nicht.
Aber interessant übrigens, mir wird gerade klar, er wird von einer Frau interviewt und bei der guckt er vor, ja, die hat ja ein Kind, da gucke ich nochmal, wie alt ist das? Und er wird von einem Mann interviewt, dann denke ich, ja, den frage ich halt dann, wie er heißt. So, ne? Ist auch interessant. Ja. Was schließt man daraus?
Oder hat es damit zu tun, das wollte ich dich sowieso fragen, dass du ja jemand bist, den diese Politiker kennen. Also im Zweifel.
Ich glaube, dich kennen auch.
Nein, aber der gerade aus dem Fernsehen, die wissen ja, pass mal auf, diese Frau, die sitzt im Zweifel morgen bei Markus Lanz oder übermorgen bei Sandra Maischberger oder wo auch immer. Dazu hat sie noch die Zeitung, für die sie arbeitet. Macht das einen Unterschied? Weil ich kann mir vorstellen, Robin Alexander, du, Paul Ronsheimer, das sind ja jetzt so Marken jenseits von Marken. Und dass Politiker auf die anders reagieren.
Kann sein, dass wir einen Promi-Bonus irgendeiner Art genießen. Aber ich glaube, dass da zählt eher, arbeiten wir für ein Medium, das für diese Leute wichtig ist oder nicht. Also jetzt Talkshow hin oder her. Aber ich glaube, zum Beispiel zu jemandem wie Robin wäre man wahrscheinlich als CDU-Mensch nochmal extra nett. Mhm. Weil zumindest damals war er bei der Welt. Die Welt ist das Pflichtblatt für Unionswähler, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Also außer vielleicht für Angela Merkels oder knallharte Merkel-Fans oder so. Aber das ist schon ein Standard, traditionelles sozusagen Blatt für den bildungsbürgerlichen Konservativen. Entwickelt sich jetzt gerade ein bisschen in eine nicht so schöne andere Richtung, aber das ist ein anderes Thema. Aber jedenfalls, ich glaube, das spielt da auch eine Rolle. Also kann die mir nutzen oder kann der mir schaden? Das ist eher so die Kategorie.
Wie oft warst du bei Markus Lanz hinterher? Wir kommen dann gleich jetzt rein politisch, letzte Frage. Wie oft warst du bei Markus Lanz hinterher in der Garderobe? Jedes Mal?
Jedes Mal? Also er lädt einen ja jedes Mal ein.
Ich war zweimal da, das erste und das letzte Mal. Danach habe ich diese Biografie über ihn geschrieben und seitdem ist es sehr, sehr knapp geworden mit den Einladungen. Aber immer allein oder mit anderen zusammen?
Eigentlich immer allein. Also okay. So, ich habe es immer so erlebt, dass er die Leute nach und nach, so wie im Arztwartezimmer, dann nochmal reinruft und man hat nochmal ein bisschen Zeit mit ihm. Und ich habe ihn übrigens immer auch als extrem gut vorbereitet wahrgenommen.
Total. Vielleicht.
Also ich hatte immer das Gefühl, dass er das Buch sich sehr gut hat aufschreiben lassen, was drinsteht. Und ich finde, dass er, wenn man den Workload bedenkt, den er hat, die vielen Sendungen, die er macht und wie gut er schon, das kann nicht alles über das Ohr kommen. Also ich glaube schon, extrem vorbereitet ist, auch persönlich interessiert ist. Ich glaube, das ist auch so ein Geheimnis, dass man merkt bei ihm. Ich meine, es hassen natürlich auch manche Leute, dass er so selber so involviert ist und er brennt irgendwie auch für die Themen und für die Fragen und er interessiert sich für die Gäste. Er lädt Gäste ein, die er selber interessant findet. Und das ist, glaube ich, so der Gegensatz zu anderen Showmastern, wir jetzt hier keine Namen nennen, aber wo man so denkt, die nudeln es so ein bisschen ab und das spüren die Leute, glaube ich. Es berührt sie nicht so. Die stehen dann da so in ihrer Kulisse, wie als seien sie Teil der Kulisse. Und da
Markus Lanz kennt sich, das muss man sagen, extrem gut aus. Heute ist Mittwoch, da zeigt er ja zwei Folgen auf. Ja. Muss man auch wissen, zwei Folgen hintereinander hat er Donnerstag frei. Das hilft natürlich auch. Wir kommen, Arbeitsziel ist Friedrich Merz, ein Jahr Friedrich Merz. Kommt da noch was? Und es gibt so viel zu besprechen. Und das arbeiten wir jetzt einfach sukzessive runter. Und ganz am Ende landen wir bei der FDP.
Ne? Kommt da noch was? Finde ich eine gute Frage.
Ich habe natürlich vorher mich noch mal ein bisschen im Umfeld von Friedrich Merz umgehört, habe gesagt, so ein Gespräch mit Melanie Ammann über Bilanz. Und dann hört man im Umfeld von Friedrich Merz eigentlich immer dasselbe. Sag ja, na klar. Und er werde dir wieder immer nur erzählen, was alles schlecht gelaufen ist. Und es ist alles. Und ihr als Medien, das geht dann gleich immer auf diese ganz große Ebene. Ihr berichtet ja nie, dass so viel gut gelaufen ist.
57 Gesetze, die wir alleine im ersten Monat unserer Amtszeit.
Genau, und was alles. Da. Und dann geht es los mit der Migration und mit Glasfaser und Infrastruktur und so. Das war ja etwas, was auch im Zeitalter von Olaf Scholz auch schon schwierig war, wo auch schon gesagt haben, gibt es eigentlich nicht was Positives. Hat er da einen Punkt? Also ist sozusagen die. Er geht dann immer um die Berliner Journalisten, die Berliner Blase, dass die einfach einen Spaß daran haben, nur Dinge zu berichten, die nicht zu funktionieren und dass das auch eines der Probleme sein das wir in Deutschland haben?
Also erstmal ist das ein Klagelied, das man, glaube ich, parteiübergreifend, kanzlerübergreifend, regierungsübergreifend hört seit Jahren. Also das hättest du auch von Steffen Seibert, dem Regierungssprecher von Angela Merkel, gehört. Das hättest du auch von dem Sprecher von Olaf Scholz gehört. Das ist sozusagen dieses Gefühl, wir werden eigentlich gemein behandelt. Wahrscheinlich kann man zurückgehen bis, weiß nicht, Kurt Georg Kiesinger, und auch dessen Regierungssprecher war wahrscheinlich nicht zufrieden mit der Würdigung durch die Bonner Journalisten. Und ich glaube, bei Merz ist aber nochmal der Sonderfall, dass ja, wo kommen wir her? Also wir kommen von dem Level, dass er versprochen hat, es wird alles ganz anders, es wird radikal verändert. Es wird also jetzt diese unfähigen Chaoten der Ideologen der Ampelregierung werden jetzt abgelöst durch einen gestreamlineten, nach Wirtschaft, nach den Prinzipien der Wirtschaftsunternehmen gemanagten Politikprozess, der zum Erfolg führt, der irgendwie messbare, greifbare, große Ergebnisse zeitigt. Und wenn du dann sagst, okay, aber schaut euch doch mal unsere 50 Gesetze an zum, was war das, hattest du gesagt, Glasfaser und so sonst was, dann denkst du so, da ist so ein gewisses Gap. Ja, also wenn du angetreten bist mit, ich mache jetzt alles besser, ich mache alles anders, und diese Trottel, die da vorher waren, die sind jetzt endlich weg, jetzt wird hier endlich sauber regiert. Und das, ich glaube, da ist so ein, ich würde mal sagen, ein Problem im Erwartungsmanagement, dass man einfach, ja.
Klatschen Sie ruhig, es ist nicht verboten.
An dem er selber schuld ist. Ja. Und deswegen schauen wir auch genauer hin, wo sind die großen Linien. Und ich weiß auch nicht, ich meine, letztlich sind Sie da ja der Boss als Wähler und Zuschauer in diesem Fall. Also haben Sie das Gefühl, dass Friedrich Merz jetzt da die großen Leistungen erbracht hat? Das ist ja, oder kommt was bei Ihnen an? Merken Sie was?
Testen wir mal, wer ist richtig, also wer würde sagen, Friedrich Merz als Kanzler ein Jahr Note 1, Note 2. Das kann ja die Leute, die es hören, nicht sehen. Bisher hat sich noch keiner gemeldet. Note 3. Note 3, 3, wie soll das gehen mit der SPD? Wir auch. Note 4, also waren ungefähr so 10. Note 4 sind ungefähr so 20. Oha, Note 5.
Oh. Die meisten waren Note 4, ist mein Gefühl.
Und Note 6 sind auch welche? Und einige wissen es nicht. Okay, also die meisten waren Note 4. Also das heißt, die Einschätzung ist nicht verkehrt. Und man sieht es ja auch, das ist ja das Verrückte, dass man dachte nach der Ampel, so schlimm wird es in Umfragen nie wieder. Und Friedrich Merz hat ja jetzt schlechtere Werte als Olaf Scholz in seinem Tiefpunkt.
Ja, eine Dame hat ja hier gerade, ich weiß nicht, ob man das dann hören kann, in der Aufnahme gerufen, ja, was soll er denn machen, wenn er mit der SPD regieren muss? Da würde ich sagen, ich glaube, nur in Bayern hatte man zuletzt noch Regierung, Einparteienregierung, wo man mit absoluter Mehrheit regieren konnte. Es war immer so, dass du dich mit einer Koalition auseinandersetzen musstest und ich meine, am Wahlabend sah es ja für einen Moment so aus, als müsste er noch einen dritten Partner reinholen. Also man stellt sich mal vor, was dann passiert wäre. Und er hat ja mit der SPD, klar, die struggelt mit sich selber, keine Frage, aber die sind ja, also er hat ja einen Finanzminister, der relativ realo-mäßig unterwegs ist. Und ich glaube auch, so eine Bärbel Baas ist, also mit der kann man schon irgendwie einen Package-Deal machen. So, du kriegst hier beim Sozialbereich noch das und dies und dafür kriegen wir noch das und jenes. Ich meine, ich glaube schon, dass du, ja, also ich glaube schon, dass es möglich ist, mit denen irgendwie Reformen zu beschließen. Würde ich jetzt nicht ausschließen. Und das Problem ist für mich eher, dass wir haben bei Merz schon eine Mischung aus ein relativ neues Team mit relativ wenig Regierungserfahrung, ein Kanzleramtschef mit keiner Erfahrung, meine Vergleichs mit Wolfgang Schmidt vorher, der irgendwie dir, also ich glaube, selten war ein Kanzler zumindest fachlich und sein Team fachlich so gut vorbereitet darauf, eine Regierung zu führen. Und das ist bei Merz nicht so, da muss ich mehr einruckeln noch oder musste sich mehr einruckeln, muss immer noch. Und dann kommt der zweite Faktor natürlich hinzu und da gucke ich schon uns Medien an, aber auch die Öffentlichkeit an. Es ist halt auch eine gewisse Ungeduld da. Und eine Erbarmungslosigkeit in der Beobachtung von jedem kleinen Schritt. Das war vorher nicht so. Also mir hat schon jemand aus der Zeit von Merkel gesagt, bei uns ist am Anfang so viel schiefgelaufen, 2005, als wir angefangen haben. Das war wirklich so teilweise so, So, wir haben ein Jahr gebraucht. Wir haben wirklich viele Dinge nicht so richtig auf die Reihe gekriegt. Und da ist viel auch hinter den Kulissen passiert, was zum Glück keiner mitbekommen hat. Und jetzt ist es ja so, dass es eine ganz andere öffentliche Beobachtung und Begleitung gibt. Es gibt in Social Media eine ganz andere Kommentierung. Es gibt eine ganz andere Häme. Es gibt dieses, es ist ja nicht nur wir Journalisten, sondern es ist ja auch, wenn irgendwie Merz irgendwo eine Rede hält, dann greifen sich Multiplikatoren, politische Influencer, kleine Schnipsel raus, kommentieren die hämisch oder kritisch. Und das kann einen Eindruck von einem Kanzler setzen. Das schwappt dann zurück in unsere Redaktionen. Dann sagt jemand, habt ihr gesehen, dieser Auftritt vom März, wo er dann da das und das gesagt hat und das ist doch total bescheuert und das müsste man doch mal aufgreifen oder mal aufspießen. Und also wir sind dann, werden dann da so reingezogen und überlegen dann, wenn wir da jetzt gar nichts drüber machen, ist das dann irgendwie, verschweigen wir dann was oder müssen wir das nicht auch aufspießen oder die Leute erwarten von uns, dass wir das, sie darüber informieren, dass es da diesen bekloppten Auftritt gab oder so, anstatt einfach mal Dinge ziehen zu lassen. Und es ist schon mein Wunsch, dass es uns besser gelingt, dieser Spirale uns zu entziehen und einen Schritt zurückzutreten und das große Ganze anzuschauen. Aber auch im Fall des großen Ganzen würde ich sagen, Merz hat Erwartungen geweckt, hier jetzt zurzeit nicht erfüllt.
Versuchen wir mal uns ihm zu nähern auf einer Ebene, die ihm vielleicht gefallen würde. Wenn man sich anguckt, was ist innenpolitisch passiert und was ist außenpolitisch passiert. Innenpolitisch ist viel versprochen und ganz wenig gehalten. Außenpolitisch hat er aber durchaus ja auch Lob bekommen. Zu Recht, weil er ja, allein weil fand ich jetzt als jemand, der Olaf Scholz ja viel beobachtet hat, dachte ich so, die Auftritte von Friedrich Merz weltweit sind deutlich souveräner. Bis hin dazu, und das würde mich interessieren, weil du dich ja auskennst, dass er es ja offensichtlich geschafft hat. Ich würde fast sagen, bis heute das Herz des schwierigsten Politikers auf dieser Welt zu gewinnen, des zweitschwierigsten. Nämlich
wer wäre denn der schwierigste?
Wladimir Putin Olaf Scholz? Vielleicht doch.
Ach so, meinst du das? Okay. Hm, ja.
Olaf. Na, aber das ist ja schon.
Wenn du das Herz von Olaf Scholz gewinnst und nicht seine Frau bist, das ist, glaube ich,
das gelingt leicht. Aber das gelingt niemandem, glaube ich. Aber da habe ich so gedacht, oh, guck mal, stark. Also auch wenn ich diesen, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, vor ein paar Wochen, dass er im Weißen Haus war. Ich weiß nicht, ob man da als Kanzler sagen muss, oh, ich finde es so toll, dass ich in Ihrem Gästehaus leben durfte, Herr. Das war so ein bisschen sehr, oder wenn er dir dann irgendwie auf...
Das fand ich aber genial.
Genial?
Das fand ich genial, weil das war genau das, worauf Trump steht und es kostet politisch nichts.
Ja, stimmt.
Das war so was, das konnte man sagen, das macht ihn glücklich, er ist Gastgeber, er ist stolz. Da hat er so die Knöpfe gedrückt, da dachte ich so... Gut gemacht, wirklich gut gemacht.
Und dann dachte man so, und dann, ich habe das, glaube ich, in dem Buch von Holger Stark gelesen, dass sozusagen in den vergangenen Wochen es so war, wenn Trump irgendwie Ärger hatte mit Europa, zum Beispiel, wenn er sich über Macron aufregt, dann hat er auf dem Handy von Merz angerufen und hat gesagt, was ist denn mit dem Macron los? Hat er sie noch alle und so? Also da dachte man, gut, so.
Ja, da wiederum hat man natürlich die Befürchtung, dass der Merz dann sagt, ja, ah, dieser Macron, ey, das nervt wirklich total. Und das ist dann nicht so gut, weil das hat halt einen politischen Preis. Ja. Und im Gästehaus
hat keinen.
Sozusagen konzentriere dich lieber aufs Gästehaus bei solchen Schmeicheleien oder bei solchen. Und das hat man ja dann auch bei dem Oval Office Auftritt im Fall von Spanien gesehen. Dass er da dann wollte er die Eskalation vermeiden. Und auch da muss man fairerweise sagen, wir aus unseren Plüschsesseln hier kann man das nett kommentieren, was wir alles besser gemacht hätten, wenn wir da mit dem Trunk gesessen hätten. Wir hätten den Spanier verteidigt. Also da muss man wirklich sagen, die Augen der Weltöffentlichkeit sind auf dich gerichtet und es steht was auf dem Spiel. Eine falsche Bewegung und der Typ fliegt in die Luft neben dir. Und das ist, also da glaube ich, da muss man auch fair sein und sagen, unterm Strich unfallfrei rauskommen ist schon eine Leistung und so. Und trotzdem fällt einfach auf, es ist blöd, wenn du als Europäer da stehst und sozusagen, er hätte ihn ja jetzt nicht unbedingt verteidigen müssen, aber hätte er ihn auch noch kritisieren müssen? Ich weiß es nicht. Also das sozusagen, da hätte es wahrscheinlich gereicht, einfach den Trump nicht zu reizen, anstatt ihm bei der Hinsicht auch noch beizupflichten. Aber nochmal, das ist, sagen wir jetzt, wir mit 2 Wochen Abstand und auf uns sind nicht, wir uns sehen hier, weiß nicht, 100 Menschen, aber nicht, weiß nicht, 10 Millionen oder so. 10
Millionen, das kommt dann noch über bei YouTube hinterher. Aber umso mehr habe ich mich gefragt, also vor 2 Wochen macht er diesen Kuschelkurs und schafft es sozusagen, das Ohr, vielleicht sogar ein Stück weit das Herz von Donald Trump zu gewinnen. Und man kann sich ja vorstellen, dass die Gespräche dann, wenn die Kameras aus sind, auch vielleicht anders ablaufen. So, und jetzt auf einmal dreht er das und heute bei der Regierungserklärung sagt er dann so sinngemäß, nicht nur sinngemäß, also wir können da keinen Plan erkennen, was den Nahosten anbelangt. Wir haben diesen Krieg nicht begonnen. Wir haben irgendwie auch dann jetzt uns mit uns nicht gesprochen worden. Es ist nicht unser Krieg. Wir Europäer werden uns künftig nicht mehr unter Wert verkaufen. Unsere Selbstachtung muss wieder steigen. Warum? Das kann man ja alles alles inhaltlich kann man das alles sagen, kann das aber ja viel charmanter verpacken. Warum ändert er jetzt da seine Strategie? Ach,
gute Frage. Hast du das nicht heute die Person aus dem Umfeld von Friedrich Merz, mit der du telefoniert hast? Hast du da mal nachgefragt?
Nee.
Oder? Okay. Also ich würde sogar noch sagen, das ist jetzt schon der zweite, wie nennt man das, Salto Mortale oder so, weil wir waren, da habe ich ihn auch erlebt, bei der Münchner Sicherheitskonferenz, als er eine Rede gehalten hat, die ich ziemlich stark fand, weil er es geschafft hat, so Europa, sozusagen dieses die Stärke Europas zu beschwören, die Kraft des Rechts, den Wert der einer globalen Ordnung, die nicht auf dem Recht des Stärkeren beruht, sondern auf gegenseitigem Respekt und ich will nicht sagen bla bla, aber halt sozusagen, das war eine starke Botschaft. Und dann kam der Krieg, über den ja auch Merz quasi eine halbe Stunde vorher informiert wurde und auch nicht aus Washington offenbar, sondern aus Israel. Das heißt, da wurde er nicht richtig eingebunden. Und da hat er sich ja in seinen ersten Statements und auch im Weißen Haus dann sehr eben an die Seite von Trump geschlagen oder zumindest, da fehlten mir wirklich die kritischen Untertöne. Und dann hat er auch noch ohne Not gesagt, so, das Völkerrecht ist ja nur was wert, wenn wir bereit sind, auch mit Waffengewalt irgendwie uns einzumischen und für unsere Prinzipien einzutreten, und hat also sozusagen das noch nebenbei so in die Tonne getreten. So, und jetzt kam wieder der Wandel, dass dann die Statements später dann so waren, ja, es wäre schon gut, wenn der Krieg nicht so lange dauern würde. Und heute dann eben, ja, wäre schon gut, wenn man ein Konzept hätte. Und da machen wir jetzt nicht mit, wenn es dann kein Konzept gibt. Und das, ich weiß nicht, ob er jetzt noch Trumps Freund ist. Und ich fürchte, dass da dann, dass wir quasi dem Kanzler beim Denken zu sehen, ja, also beim Entwickeln der Politik on the go, ja, also dass da kein Plan dabei ist oder kein, dass ein sehr ad hoc ein Reagieren war, das aber dann immer angepasst wird an die Situation. Und da wäre ein größerer Bogen irgendwie beruhigender, glaube ich, als aus unserer staatsbürgerlichen Sicht. Und er hat diese Linie nicht, sondern er korrigiert die unter dem Druck der Ereignisse, unter dem Druck der Energiepreise, unter dem, wenn er sieht, so, oh je, da wird irgendwie nichts draus und das geht in die Katastrophe und jetzt kritisieren wir es halt doch mal ein bisschen. Also da vermisse ich einen langen Atem und eine lange Strategie.
Vor allen Dingen bei der Regierungserklärung kann er sich ja vorher überlegen, was er da macht. Da guckt nochmal einer rüber. Ich fand das dann irgendwie sehr scharf und sehr so, wir Europäer, wir halten jetzt zusammen und wir zeigen euch mal, es gibt diesen schönen Satz, ich weiß gar nicht, von wem der kommt, irgendwie, dass es doch irgendwie seltsam ist, dass 450 Millionen Europäer 300 Millionen Amerikaner bitten, sie vor 130 Millionen Russen zu beschützen. So ein bisschen ist ja was da dran. Nur was man ihm natürlich nicht abnimmt, ist, dieses geeinte Europa gibt es ja nicht. Auch das Verhältnis zwischen ihm und Macron ist ja vielleicht besser als das Verhältnis zwischen Scholz und Macron, der wahrscheinlich ihm immer noch nicht verziehen hat, dass er hier Fischbrötchen im Blankenese essen musste. Aber doll ist es ja auch nicht. Also dieses geeinte Europa, davon sind wir ja relativ weit entfernt.
Ja, wir haben einen Orban, der mit dem Trump ja sehr eng paktiert oder dem er seine Unterstützer jetzt im Wahlkampf schickt, der wirklich seine Medienlandschaft, das trifft uns besonders, da quasi gleichschaltet und seinen politischen Gegner mit irgendwelchen Schmierkampagnen überzieht und so. Und der eben auch sehr eng mit Putin, wie soll man sagen, liiert ist oder sich an ihm orientiert. Es gibt diese Einheit schon, aber eben nicht ganz. Und es wäre gut, darauf dann auch alle Kraft zu stellen und auch mit so einem Macron zum Beispiel überlegen, soll man nicht doch dieses Flugzeug bauen, das man jetzt vor wie lange, 18 Jahren angefangen hat. Und wo es ja auch irgendwie, wir wollen ja unter diesen atomaren Schutzschirm auch der Franzosen gehen, aber wir wollen jetzt kein Flugzeug bauen, das deren atomare Geschütze tragen kann mit denen zusammen. Und also es ist alles so, ja, ich habe noch die Hoffnung, dass sich das einrenkt. Ich habe die Hoffnung, dass das wie dieser Merkel-Effekt ist im ersten Jahr, ist halt viel noch nicht so ganz durchdacht. Aber ich glaube, dieses Impulsive, was Merz hat und dieses, was wir eigentlich mögen, dass jemand mal Klartext redet und das nicht so
es ist
alles
schön,
so platt
ich finde, es ist
wird.
Schön, ihm zuzuhören. Ich weiß noch, wenn dann irgendwie Olaf Scholz bei Maybrit Illner war und man guckte auf die Uhr, weil man dachte, es muss doch gleich zu Ende sein. Und es waren 6 Minuten vergangen. Das ist ja,
und wenn du das schon sagst.
Man hört ihm wirklich gern zu. Das Problem ist halt nur, er macht nicht, was er sagt.
Ja, oder er macht mal das und mal das. Oder er macht, also genau, er macht teilweise nicht, was er sagt, und er sagt immer wieder was Neues.
Außenpolitik würdest du aber trotzdem sagen, War er besser in diesem ersten Jahr als in der Innenpolitik? Also kann man ihm da eine 2 bis 3 geben? Oder
ich finde schon, ja. Ich finde schon, weil er ja schon auch sozusagen dieses Bemühen, gerade beim Thema Ukraine, das finde ich, muss man ihm schon anrechnen. Und dieser Versuch, da, klar, das waren kleine Schritte, aber wenn jetzt Trump nun mal die Europäer komplett raushält in seinem seltsamen Dialog mit Putin und in diesen Verhandlungen mit Putin, also zwischen Amerikanern und Russen, da hat Merz schon eine entscheidende Rolle gespielt, die europäischen Kräfte irgendwie zu einen, diese Kleinformate zu machen, diese, wie heißt es, E3 oder
E4? E3, also die Franzosen, die Deutschen und die Engländer.
Und ist dann, er ist dahin gefahren, er hat mit ihm telefoniert, er hat eben diesen Gesprächskanal offen gehalten. Und ich meine, man muss sich ein bisschen Sorgen machen, dieser Flip-Flop-Kurs jetzt bei Iran, wird er diesen Gesprächskanal zu Trump jetzt beeinflussen? Mhm. Also es gibt ja so einen Post von Lindsey Graham, von diesem amerikanischen Senator, der geschrieben hat, ich habe noch nie Trump so wütend erlebt, jetzt über diese Blockade der Europäer, dass die nicht mithelfen wollen, die Straße von Hormuz freizukriegen. Das ist eine Unverschämtheit und die tun so, als hätte das alles nichts mit ihnen zu tun und wir helfen, wir beschützen sie doch vor den Iranern und so weiter. Und wahrscheinlich war das ein bisschen unklug, aber das gilt nicht nur für Merz, sondern für alle deutschen Politiker, die sich dazu geäußert haben und auch für die europäischen, das einfach erstmal so abzublocken. Warum hat man nicht gesagt, okay, let's make a deal, du willst, dass wir dir helfen da bei dieser Straße von Hormuz in einem Krieg, mit dem wir eigentlich nichts zu tun haben? Dann lass uns doch mal ein Paket schnüren und hilf uns mit Ukraine und mach für die Sanktionen wieder ein gegen Putin und sei sozusagen, mach mal auf ihn richtig Druck und dann schicken wir da auch unsere Minenräumfregatten oder wie sie heißen hin.
Das hätte ich auch. Ich hätte jetzt erwartet, dass man sagt, oh, wir gucken mal, was wir da machen können, wir sprechen gemeinsam. Liegt es vielleicht daran, dass die Europäer auch natürlich sauer auf Trump sind, weil nach allem, was man hört, die USA im Krieg Ukraine-Russland quasi gar nichts mehr macht?
Ja, also es ist sicher auch so eine Frustreaktion und allen steckt noch das Thema Grönland in den Knochen. Die Älteren erinnern sich, die etwas Älteren, dass da ja auch so ein kleines Problem war, wo gedroht wurde von Trumps Seite, richtig regelrecht. Und das ist, glaube ich, schon so ein Schock immer noch für die NATO. Daraus kam ja dann auch diese Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz von März und so dieses Gefühl, wir werden so hin und her gezerrt und wir werden... Der lebt so seine Launen an uns aus. Dafür hat er jetzt eben die Quittung bekommen. Aber es ist unprofessionell, da eine Quittung zu geben, finde ich. Sondern klüger wäre es gewesen, anstatt zu sagen, das ist nicht unser Krieg, zu überlegen, wenn ihr wollt, dass wir es zu unserem Krieg machen, was ist euer Preis?
Man hätte einen Deal machen können. Und so ist, glaube ich, das Thema mit dem Deal jetzt schon durch. Er ist heute nicht in der Regierungserklärung auf diese Frage. Er hat gesagt, also so sinngemäß, die Kosten dieses Krieges, da könnte man jetzt nicht so tun, als ob wir nicht auf dieser Welt leben. Die müssten wir alle tragen. Das heißt, diese Benzinkosten, Benzinpreise sind so, wie sie sind. Und die wird die Bundesregierung, sie kann sie gar nicht abfedern? Nein.
Also, ich denke, sie kann sie tatsächlich nicht langfristig abfedern. Also dieser Tankrabatt. Ich habe so ein schlechtes Zahlengedächtnis, aber ich hatte das nochmal für einen Presseclub nachgeguckt damals, kostete...
Das war irgendwie 3-4 Milliarden so in dem.
Der Tankrabatt kostete 3 Milliarden.
Ja.
Damals. Und das war ja nur das waren ja nur ein paar Wochen.
Ja.
Und es ist schon, also klar, man kann auch, und die Haushaltslage ist ja leider Gottes trotz des Riesenschuldenpakets sehr angespannt. Das heißt, auch wenn man anfängt, die Energiesteuern zu senken, nur dann entgehen einem eben diese Einnahmen. Mhm. Dieser neue Wirtschaftsweise Felbermeier, der hat einen interessanten Vorschlag gemacht in dem Podcast von den Kollegen von Table Media, dass man da wie so ein atmendes System macht, wenn der Energiepreis zu hoch ist, senkt man die Steuern und dass man zumindest keinen Windfall-Profit beim Staat hat.
Weil das hat er jetzt gerade, der profitiert jetzt an den gestiegenen Kosten.
Ja.
Genau übrigens wie Wladimir Putin, aber gut, ja genau.
Und dass man da irgendwie so Gegensteuern sagt, zumindest soll der Staat sich jetzt nicht auch noch bereichern daran, dass das alles für uns alle so teuer wird. Und generell finde ich, Merz hat schon einen Punkt, dass man, da mache ich mich sehr unbeliebt, hat die Linkspartei sich schrecklich drüber aufgeregt, dass ich das gesagt habe. Aber ich finde schon, dass die Politik nicht sofort augenblicklich bei einem neuen Krieg sagen kann, wir sorgen dafür, dass der euch nichts kostet. Mhm. Sondern es ist so, es gibt eine Krise in der Welt und davon unberührt zu bleiben, sollen vielleicht doch erstmal wirklich versucht werden, dass man weniger Auto fährt, wo das irgendwie geht, oder dass man versucht, auf andere Weise irgendwie damit klarzukommen, und dass man erstmal das beobachtet, monitort und dann versucht, an Schrauben zu drehen, dass nicht gleich der ganze Markt irgendwie vollkühn wird.
Und es ist kurz vorher schraubt die Regierung das Verbrenner aus zurück, wo man natürlich jetzt sagen muss, die Leute, die ein E-Auto haben, die sagen, was ist denn für ein Problem mit dem Ölpreis, mit dem Benzinpreis?
Ja, keine Ahnung, wovon ihr redet.
Das geht alles gerade irgendwie so hin und her. Da sind wir schon in der Innenpolitik. Und da fragt man sich ja, Robin Alexander hat in diesem Podcast vor einem halben Jahr schon gesagt, und ich glaube, wenn wir hier fragen würden, wäre es genau dasselbe. Die Leute, die Menschen sind für die Reform bereit. Die Menschen wissen, dass es so nicht weitergehen kann. Das Problem ist nur, dass keiner was macht. Siehst du das ähnlich? Also wenn jetzt tatsächlich diese Regierung Reform auf den Tisch legen würde, was ja kommen soll in diesem Sommer oder Herbst. So, was ist das Problem eigentlich? Weil jeder weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Also man muss nicht viel denken, wenn man guckt, wie viel Geld jetzt schon aus dem normalen Haushalt in die Rente fließt. Warum geht es nicht voran? Hat das nur mit der SPD zu tun?
Also sind die Leute für Reformen bereit?
Wir haben hier so ungefähr 120 Menschen. Wer glaubt, dass es dringend Reform geben muss? So, Herr Merz, das sind fast alle.
Wer würde dafür mehr bezahlen?
So, das sind auch viele.
Sozial erwünschte Antwort natürlich, aber ich will hier niemandem unterstellen, der sich gemeldet hat, dass er oder sie das nicht ernst meint. Und ich bin auch in der privilegierten Situation, dass ich mich auch hätte melden können und sagen können, ja, ich gebe gerne was ab, aber ich habe halt auch viel.
Mhm.
Und ich weiß jetzt nicht, wir leben in einer relativ alten Republik, und ich glaube, der Hauptpunkt, wo man ran müsste, wäre die Renten. Und ich weiß nicht, wie viele Rentner hier sind und wie gut die das fänden, wenn man jetzt sagt, dann lasst uns doch da schon mal rangehen. Also abgesehen davon, dass es ja auch juristisch da Probleme gäbe und alles Mögliche,
Es ist ja versprochen, es war der Herbst der Reform versprochen, und jetzt heißt es 2026 wird das Jahr der Reform. Das heißt, es muss ja was kommen. Oder kommt nur das, einige Kolleginnen und Kollegen von dir haben schon gesagt, es werden nur ein paar Reformchen werden. Ist es so?
Mhm. Ich merke schon so ein Murren im Publikum, ich werde so ein bisschen nervös, vielleicht wir uns jetzt hier so furchtbar unbeliebt machen, aber nein, ich glaube tatsächlich, dass ich traue der Regierung das noch zu, das zu machen. Mhm. Ich traue es auch der SPD zu, das zu machen. Also ich glaube tatsächlich, dass man erlebt ja die Leute auch in Hintergrundgesprächen, zumindest da beteuern sie, dass sie es auch verstanden haben oder dass sie es auch so sehen, dass sie es auch machen wollen. Aber eben muss man das richtige Modell finden und so weiter. Und ich glaube, dass diese Art des Ausdealens nicht funktioniert. Also es gibt, die Regierung hat noch keinen Modus gefunden, wie man harte Nüsse knackt. So, und
aber das war das Versprechen, ne?
Das war das Versprechen, ja. Und vielleicht ist auch das Problem, dass man in der SPD diese Doppelspitze hat, dass man sozusagen mit Klingbeil, der für den, glaube ich, sehr pragmatischen Kurs wäre, mit dem viel zu machen wäre, und eine Bärbel Baas, mit der ja wahrscheinlich weniger zu machen wäre, die auch eine andere Klientel gut vertreten zu können oder vertreten zu müssen. Und auch die, zwischen denen muss das ja dann auch noch ausgespielt sein. Das muss ja auch noch innerhalb der SPD funktionieren. Dann muss es auch noch funktionieren mit den Landtagswahlen. Ich meine, wenn jemand wie Merz sagt, wir haben den höchsten Krankenstand in Europa und wir müssen vielleicht schon mal drüber nachdenken, ob jede Krankmeldung wirklich notwendig ist und wie wir den Leute dazu bringen, sich nicht sofort irgendwie beim ersten Huster irgendwie, weiß nicht, ins Bett zu legen oder so, oder einfach der Arbeit fernzubleiben, sagen wir mal so. Dann ist das so eine von diesen unbequemen Wahrheiten. Ich weiß nicht, für die wirst du jetzt nicht unbedingt gewählt. Und wenn du die dann auch noch als SPD-Politiker sagst oder versuchst, in die Tat umzusetzen.
Aber wenn man das hier sieht, das ist ja eine Durchschnittsmenge, natürlich nicht viele tolle Menschen, die hier sind, aber das Interesse oder die Bereitschaft ist ja da.
Ich sehe die gar nicht so richtig. Ich kann dazu nichts sagen.
Und wenn dann nur Reformchen kommen, dann höre ich schon die ersten, glaube ich, Eva Quadbeck, liebe Kollegin von dir, hat gesagt, und da staunte ich, weil das kannte ich nur aus der Ampel, sagt sie, naja, es kann schon sein, dass diese Regierung spätestens im September zerbricht. Und das wird sie doch nur, wenn sie nichts bringt. Und sie hat ja nur, die Chance hat sie ja nur zwischen den Landtagswahlen. Also Rheinland-Pfalz ist jetzt Ende der Woche und dann ist eine lange Pause und dann kommen die schwierigen Wahlen, sowieso für alle schwierigen Wahlen, außer für die AfD in Ostdeutschland, Berlin. Muss da nicht was passieren? Siehst du die Gefahr auch, dass sonst diese Regierung vielleicht nicht mehr so lange hält wie die Ampel?
Ich sehe die Gefahr nicht so groß, okay, muss ich sagen. Ist das auch so ein Zweckoptimismus oder so? Aber ich sehe schon die Möglichkeit, dass wir bei der SPD einen krassen Umbruch sehen. Ich sehe schon die Möglichkeit, dass dort vielleicht eine der Spitzenpersonen seinen Platz räumt. Es gibt ja auch einen enormen Unmut gegen Lars Klingbeil, der ja die Partei
lustig, schon sagt. Eine der Spitzenpersonen seinen Platz räumt.
Ich habe den Namen ja schon gesagt. Ich habe schon verraten, wer es wird. Nein, weil es bei ihm natürlich diesen Unmut gibt. Der hat uns jetzt neu aufgestellt nach der Wahl. Der hat seine Leute in die verschiedenen Positionen gesetzt. Und natürlich ist dann da auch noch so eine Bärbel Baas. Aber dass die jetzt so, die glaubt hier jemand, dass die Powerplayerin bei der SPD ist? Also ich weiß nicht. Sie hat natürlich das wichtigste Ministerium und sie ist eine sehr erfahrene, gewiefte Politikerin. Aber er ist schon der, der eigentlich konzeptionell im Lead ist, auch als ehemaliger Parteichef schon und Wahlkampfstratege davor. Und also ich könnte mir schon vorstellen, dass es da wirklich eng wird und dass der Druck gewaltig wird, wenn du jetzt auch noch die Wahl in Rheinland-Pfalz verloren geht, dass man da eine Veränderung sieht. Aber dass die Regierung auseinanderbricht, was müsste dafür passieren? Es müsste ja so sein, dass die sich tatsächlich so zerstreiten über etwas auf dem Ampelniveau. Mhm. Also es müsste ja so sein, dass man das Gefühl hat, man kann nicht mehr miteinander arbeiten. Und da hängen ja nicht nur zwei Parteien dran, da hängen ja nicht nur ein paar Regierungsämter, da hängt ja der ganze Apparat dran. Und ich glaube, ich möchte auch nochmal sagen, ich glaube schon, dass diese Politiker eine Verantwortung für das Land verspüren und auch den Wunsch haben, da wirklich was zu, dass die da sitzen am Tisch und sagen, komm mal Leute, wir müssen das doch jetzt hier machen, wir müssen das jetzt hier schaffen. Und ich glaube, aus diesem Spirit raus, auch wenn sie nicht wissen, wie, sozusagen, bevor sie werden lieber nochmal eine Runde nochmal verhandeln und sich irgendwas abringen und sei es ein fauler Kompromiss, bevor das bricht. Weil danach, du hast ja dann nicht mehr, mit wem willst du denn sonst noch arbeiten? Mhm. Die Mitte muss ja irgendwie, wenn in der Mitte, das ist ja nun mittiger, kann die Koalition ja nicht mehr sein. Also,
das ist ja die Frage, die ich habe, die sie mich immer bewegt nach so Wahlen wie jetzt in Baden-Württemberg, wo dann die SPD bei 5,5% landet. Und ich habe das Gefühl, das Ergebnis solcher Wahlen ist bei der SPD immer, wir müssen weiter nach links. Und ist nicht das Thema, dass die SPD tatsächlich lernen muss, dass, und das hat man in Baden-Württemberg wieder gesehen, dass die Wahlen in der Mitte gewonnen werden, aber dass das mit dieser SPD, so wie sie, nicht funktioniert?
Ich meine, das Programm von Scholz war ja schon ganz schön mittig, oder? Also jetzt, Scholz war jetzt nicht der Linksradikal.
Aber Scholz ist ja jetzt auch so ein bisschen, das erzählen die Hamburger Sozialdemokraten, erzählen immer, wenn man sie fragt, warum kriegt ihr nicht mal mehr mit Carsten Broster, Kultursenator, einen anerkannten Politiker ins Präsidium? Da sagen mir Politiker aus Hamburg, weißt du was, wenn wir nach Berlin kommen, dann sagen die Berliner uns, ihr habt eure Chance gehabt, ihr stellt euch jetzt erstmal ganz hinten wieder an. So, und tatsächlich ist ja die SPD nach Scholz wieder nach links gerutscht und Menschen wie liebe Kollege Christoph Schwennecke gesagt, und das wird sie auch nicht mehr ändern. Diese Partei ist sozusagen von einem Virus befallen, der sie auf mittlere Sicht in die Richtung der FDP bringen wird. Das glaube ich nicht. Aber ehrlich gesagt, weit davon ist sie ja auch weder in Baden-Württemberg noch bei den Wahlen im Herbst, die anstehen, entfernt. Außer vielleicht in MacPom.
Ja, also ich will da jetzt niemanden verteidigen, aber blicken wir mal zurück. Die Harz-Reformen haben ja die SPD, wenn man so will, höchst amtlich in die Mitte geführt. Mhm. Also mittiger ging es ja nicht mehr. Wahlergebnisse damals nicht so gut. Mhm. Also, weiß noch, da ging es doch dann, hat dann Gerhard Schröder den Parteivorsitz abgegeben. Dann hat sich die WASG gebildet und die Linkspartei ist fusioniert mit der PDS und dann hatte man auf einmal eine starke linke Partei. Das heißt, viele in der SPD sagen: Entschuldigung, bitte, die Lehre, wenn wir in die Mitte gehen, ist, dass sozusagen wir den Linken Futter geben. Natürlich müssen wir nach links gehen. Mhm. Es muss doch eine Partei geben, die das Linke besetzt, ohne linksradikal zu sein. Sonst können wir den Laden hier auch dicht machen. Und ich finde es auch interessant, dass auch Leute wie Robin jetzt auf einmal uns belehren, dass die Wahlen in der Mitte gewonnen werden. Was hat er Merkel gegeißelt dafür, dass sie mit der CDU in die Mitte gegangen ist? Ja, kleiner Reminder. So, ich glaube, da lachen einige Merkel-Lager ganz schön, wenn der bei Frau Mioska sitzt und alle belehrt, dass die Wahlen in der Mitte gewonnen werden. Da denke ich so, alles klar. Eigentlich ist der Merz mit dem Gegenteil angetreten. Der Merz ist nicht damit angetreten, in die Mitte zu gehen. Er hat damit auch keinen großen Erfolg gehabt, muss man sagen. Also ich glaube schon, dass dieser Mittekurs funktioniert. Aber ich glaube, da hast du das Problem, dass du keine Figur hast bei der SPD, die das erklärt, wofür, was heißt das eigentlich? Wer sind wir in der Mitte als Sozialdemokraten? Weil, also die Merkel konnte ja irgendwie schon noch, war andockfähig in einem großen Teil dieses CDU-Milieus und hat neue Milieus dazu gewonnen. Und das hast du bei der, du hast bei der SPD keine Figur, die auf die Weise den Markenkern noch verkörpert auf eine glaubwürdige Art und Weise, wo du vielleicht dann die Leute der reinen Lehre verschreckst, aber, und du bist auch noch andockfähig für vielleicht Leute aus dem ganz linken Milieu oder so. Oder Leute aus dem Ex-CDU, also Merkel-CDU-Milieu.
Das heißt, du siehst halt bei der SPD, siehst du noch einen bei der, es gäbe noch einen bei der SPD sozusagen, die letzte Patron, das wäre Boris Pistorius.
Ja, ich glaube schon, dass der das Format hätte. Das war ja auch irgendwie so ein, leider auch, so wie diese, genauso wie das, was du gerade beschrieben hast mit Broster und den Reaktionen darauf. Es gibt halt diese bekloppten Mechanismen in der Politik, wo es dann irgendwann auf einmal unstrategisch wird, wo Leute, wo sich persönliche Motive mischen mit strategischen Behauptungen oder wo man irgendwie versucht, so den, die eigene Überzeugung umzudeuten als irgendwie die perfekte Parteienstrategie oder so. Und das führte dann dazu, dass eben ein Lars Klingbeil auch kein Interesse daran hatte, jemanden wie Scholz mit Gewalt rauszudrängen und es einfach zu probieren mit Pistorius, weil klar war, wir verlieren vielleicht zumindest weniger als mit Scholz. Kann ja sein. Und dieses Risiko sozusagen wollte er aus verschiedensten Gründen nicht eingehen, weil was wäre dann auch aus ihm geworden? Also wo hätte er dann gestanden? Kanzlerkandidatur von Herrn Klingbeil wäre damit ja erstmal beerdigt gewesen.
Und das ist tatsächlich etwas, wovon der träumt. Es gibt da auch eine schöne Geschichte von Markus Lanz, dass er, Lars Klingbeil kam zu ihm in die Umkleidekabine, um die Garderobe, Umkleidekabine, Gottes Willen, also in die Garderobe. Und dann sagt Markus Lanz ja immer, darf ich dich fotografieren? Und Lars Klingbeil hat sich so ein bisschen geziert. Und dann sagte er aber, Lars, ich muss dich fotografieren, du bist schließlich einer der nächsten Kanzler. Und Lars Klingbeil hat mir die Geschichte selber mal erzählt und ich musste so lachen, als ich für dieses Buch über Markus Lanz recherchiert habe, weil mindestens drei andere Politiker dieselbe Geschichte erzählt haben. Aber tatsächlich hat der die Hoffnung, eines Tages Kanzlerkandidat.
Hat Klingbeil das bestätigt oder hat er?
Nee, das Klingbeil hat mir das. Also das Klingbeil hat mir.
Ich meine, hat er sich, wie hat er die Rolle da angenommen? Weil das ist ja jetzt erstmal nur was ihm der Lanz unterschied.
Er hat sich auf jeden Fall fotografieren lassen dann. Die Fotos gibt es. Aber gut, das ist ja das alte, wenn du SPD-Vorsitzender willst du auch Kanzler werden. Wobei ich so gestaunt habe, warum ziert sich der Merz so eigentlich, wenn man ihn fragt, wollen Sie noch eine zweite Amtszeit? Er antwortet gar nicht mehr auf die Fragen. Das ist doch praktisch das Selbstverständlichste, oder?
Da ist er ein bisschen im Dilemma, ne? Wenn er, also abgesehen davon, dass er es ja eigentlich schon gesagt hat, er stand ja da auf der Bühne mit Gordon Schnieder in Rheinland-Pfalz und hat dann gesagt, hier in 5 Jahren stehen wir dann beide hier, du als Ministerpräsident, ich als Kanzler und alle so, 5 Jahre, in 5 Jahren, Moment mal, ist dann also, irgendwie ist die Amtszeit nicht jetzt nur noch 3 Jahre. Also damit hat er ja im Prinzip den Anspruch schon erhoben. Aber er ist ein bisschen im Dilemma, weil wenn er den jetzt erhebt, dann in dieser Lage mit den schlechten persönlichen Werten, er hat nichts, nothing to show for. Ja? Also er kann nicht irgendwie sagen, guck mal hier, ich bin doch die logische nächste Wahl. Umgekehrt kann er aber auch nicht sagen, ich habe mich noch nicht entschieden, ich halte mir das noch offen. Weil das suggeriert ja auch nach einem Jahr irgendwie, fängst du schon an oder willst du dich noch nicht mal festlegen, ob du es weitermachen willst. Das wirkt ja auch irgendwie unsouverän oder unsicher oder zeigt diese Selbstzweifel. Also ich glaube, wie er es macht, macht das in dem Fall falsch. Und da das mit diesem Schnieder-Auftritt vielleicht ganz interessant gemacht, weil er hat da so eine Duftmarke gesetzt an die Leute in der Partei. Rechnet mit mir, ich bin in 5 Jahren noch da. Und alle so, oh, bitte nicht. Ja. Wahrscheinlich oder viele zumindest. Und
das so in der Partei?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es, er war ja nur im dritten Anlauf Vorsitzender geworden und er auch, sein Weg vom Vorsitzenden zum Kandidaten war nicht garantiert. Ich saß noch mit CDU-Politikern zusammen, als er noch nicht als Kandidat gekürt war. Das war in der Phase, als die besagte Titelgeschichte da erschien. Und die haben uns erzählt, wir müssen mal gucken, die Ministerpräsidenten müssen sich jetzt zusammentun, müssen ihm Klartext sagen, er ist unbeliebt, er kommt nicht an, wir haben dann nicht genug Rückhalt in den und den Lagern und so. Und der kommt auch im Osten viel schlechter an, als wir uns das erhofft hatten. Und er kommt im Norden nicht so gut an und überall kommt er nicht gut an. Und nur in der Wirtschaft und nur diese Mittelstandsvereinigung und diese Freaks, die halt so die totalen Merzianer sind, so die finden ihn toll. Das haben die Leute wirklich so offen erzählt und dass auch schon überlegt wird, wer sagt ihm, so wie es damals jemand Merkel ja gesagt hat, als sie dann Stoiber den Vortritt gelassen hat, da wurde ja Volker Kauder zu ihr geschickt und hat gesagt, wir wollen dich nicht Angela. Und so jemanden müsste man jetzt auch zu, da war sie ja auch Parteivorsitzende, so jemanden müsste man jetzt zu Merz schicken. Also diese Debatten gab es damals. Und es gibt ja auch Leute, die sich warm laufen. Es gibt ja Leute in den besten Jahren, jetzt von Boris Rhein über Hendrik Wüst und andere. Ich glaube, Daniel Günther gar nicht so sehr.
Nee, gar nicht.
Aber irgendwie, es gibt zumindest gibt es Leute, die sagen, mit ihm kommen wir nicht weiter. Also wir kommen sozusagen, es läuft jetzt schon nicht super gut. Und besser wäre es dann, es nicht nochmal, also wie Scholz letztlich auch, jetzt als unbeliebter Kanzler mit einer durchwachsenen Bilanz oder schlechten Bilanz womöglich das dann zu machen. Also es hängt, also auch für Merz ist diese Frage Reform, ja oder nein, eine persönliche Überlebensfrage, glaube ich.
Und dann ist das ja für ihn schlecht gestartet. Er hat ja dann vorher gesagt, Mensch, es ist toll. Also offiziell hat er das so nicht, doch, aber auch offiziell hat er gesagt, wird ein guter Start, weil wir gewinnen Baden-Württemberg, wir holen uns Baden-Württemberg nach 15 Jahren zurück. Und das sah ja lange so aus, ne? Also bis zu 14 Prozentpunkte Vorsprung in Umfragen. Man kann, glaube ich, daraus lernen, Umfragen kann man ab 6 Wochen von der Wahl ernst nehmen, oder? Vorher nicht, oder?
Ja, ist aber auch keine ganz neue Entwicklung, nee, genau. Die sich so sehr auf den letzten, die meisten Leute wie Sie entscheiden sich auf den letzten Metern erst.
Ja, und dann so, und dann geht das schief. Rheinland-Pfalz wissen wir nicht, aber Baden-Württemberg geht schief. Eine große Enttäuschung. Dann wird natürlich schnell auf Bundesebene gesagt, naja, stopp, das ist eine reine Landtagswahl gewesen, hat mit der Bundesebene nichts zu tun. Wobei ich sagen muss, wenn ich mir die Landtagswahlen so angucke, ich glaube, das stimmt. Früher waren die Landtagswahlen wirklich oft Seismographen für die Bundesebene. Ist das noch so aus deiner Sicht?
Nein, finde ich, also in dem Fall tatsächlich ist das, oder zumindest ist das, ich glaube schon, dass die noch Seismographen sind für die Stimmung, weil es auch immer den Bundestrend gibt, der das Ergebnis beeinflusst. Aber diese Wahl hatte schon Besonderheiten, die du sonst nicht hast. Also es war ja letztlich eine sehr, sehr starke Persönlichkeitswahl mit einem sehr, sozusagen einem von der Bundespolitik abgekoppelten grünen Spitzenkandidaten und dieser Besonderheit, dass du eigentlich die Leute ja in allen Fachbereichen, in allen Themenbereichen der CDU mehr zugetraut haben, glaube ich, bis auf Klimaschutz. Also in allem anderen lag die CDU fachlich vorne. Und trotzdem gibt irgendwie eine hauchdünne Mehrheit dem anderen die Stimme. Das ist ja irgendwie so. Und das in einem Land, wo zum Beispiel Wirtschaftskompetenz, Stichwort Autoindustrie, ja total ernst genommen wird. Aber vielleicht sind da halt auch Leute, die sagen, naja, guckt euch den Benzinpreis an, guckt euch an, wie die Politik schlingert bei, gibt's jetzt einen Verbrenner aus oder nicht? Also die liefern auch nicht die Rahmenbedingungen, in denen Transformation vielleicht gelingen kann, sondern die versuchen einfach nur Dinge rückgängig zu machen die ganze Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass die dafür so einen Özdemir, der ja interessanterweise selber sagt, man müsste den CO2-Ausstieg irgendwie nach hinten verlegen, während die CDU sagt, wir halten an unseren Klimazielen fest. Das ist irgendwie auch so eine Situation, die niemand versteht.
Was ich interessant fand, was wir alle interessant fanden, dass er Özdemir viel zitiert worden auf Plakaten und so nicht damit geworben hat, dass er bei den Grünen ist. Die Grünen sagen dann, das weiß ja auch jeder. Und ich musste so ein bisschen an Robin Alexander auch wieder denken, der in der Zwischenzeit ja auch nicht mehr dafür wirbt, dass er bei der Welt ist, sondern er ist halt Robin Alexander. Kann das ein Mittel sein, als Politiker zu sagen, Sie wissen, Sie kennen mich, ich bin, also es geht um mich. Donald Trump hat die Wahl letztendlich auch so gewonnen. Und in Hamburg haben wir das auch gehabt. Dann hat Olaf Scholz hat dann irgendwann nur noch seine Glatze plakatiert. Oder den oberen Teil seines Kopfes ohne Haare.
Nennt man das nicht bei Friseuren eine Glatze?
Eine Glatze, ja, das stimmt. Ich wollte nur nicht, es klang so.
Du denkst, das ist eine Diskriminierung.
Aber was lernt man daraus? Also was können andere Parteien aus diesem Sieg von Cem Özdemir lernen?
Mich hat das gewundert, dass da alle so drauf rumreiten, weil ist das wirklich so eine neue Entwicklung? Also ich meine, als wir 2015 hatten, bei der Bundestagswahl danach, da gab es CDU-Leute, die nicht CDU auf ihre Plakate geschrieben haben oder die eine andere Farbe auf ihren Plakaten hatten als die CDU-Farbe. Oder CDU auch nur so ganz klein. Zum Beispiel im Osten, weil die dachten so, oh je, wenn jetzt die Leute sehen, ich bin von der Merkel, von der Partei, lieber mache ich hier meine, ich bin Erzgebirge, ich bin, weiß nicht, Thüringen, Eichsfeld oder sonst was. Ich bin meine eigene Marke. So, und das gab's auch bei den Grünen schon, das gab's bei der SPD übrigens auch. Also ich glaube auch, dass auch SPD-Leute, also auf kommunaler Ebene ist das gang und gäbe und auf Landesebene haben wir es immer wieder gesehen. Und ich fand es fast dann schmerzhaft, dass ja irgendwie Franziska Brandner, die glaube ich in jeder Sendung saß, die ich seitdem gehört oder gesehen habe und auch im Deutschlandfunk und überall immer wieder beantworten musste, ist denn der Herr Özdemir jetzt wirklich ein Grüner und so. Und sie sagte, ja, er ist, jeder weiß, dass er ein Grüner ist. Und ich glaube auch, dass er gewonnen hat, weil er ein Grüner ist. Also ich glaube schon, dass das irgendwie da so zu tun, als hätte denn, als sei das so, der wolle nichts mit den Grünen zu tun haben. Der hat schon mit grünen Positionen zu tun, der hat die nur auf einer anderen Tonlage und einer anderen Skala bearbeitet als die Bundespartei. Und hat da irgendwie sich selber halt so als Marke so ein bisschen so neu geframed. Aber dass der grün ist, glaube ich, stellt da keiner in Frage, oder?
Was heißt das? Nein, was heißt das für die Grünen auf Bundesebene, wenn da einer eine Wahl gewinnt mit einem Wert, der doppelt so hoch ist wie die Umfragewerte, die die Grünen gerade erreichen?
Ich finde, das sagt Habeck, hat recht.
Ja.
Also, ich weiß noch, dass, egal, ob ich das vielleicht sogar... Ich überlege jetzt noch, während ich rede, ob ich was erzähle oder nicht, aber ich weiß noch,
dass... Doch, unbedingt.
Erinnert sich noch jemand an den Wahlkampfspot mit diesem Kein schöner Land? Also die Grünen haben ja so einen Wahlkampfspot gemacht mit diesem Lied Kein schöner Land in dieser Zeit, was so von Leuten gesungen wird. Und das war ja so sehr... Eigentlich war das geklaut von der CDU fast schon, ne? So Heimat, Patriotismus. Natürlich waren das ganz vielfältige Leute. Da waren auch... Einer saß im Rollstuhl und einer hatte irgendwie dunkle Haut und... einer war behindert oder so, ich weiß nicht mehr genau, aber es war halt so die typische grüne Vielfalt. Aber diese Message war so Heimat, Deutschland, so ein urdeutsches Lied und so. Und das war ja Habeck pur, dieser Gedanke, so andocken an die alte, sozusagen an die alte Bundesrepublik, auch an dieses alte Gefühl, so Heimatgefühl. Und jetzt, okay, jetzt erzähle ich es doch. Und dann kam die Baerbock auf den letzten Metern des Wahlkampfs, als sie dann Kanzlerkandidatin geworden war. Und dieser Heimatsong war ja schon entstanden, als noch unklar ist, wer wird Spitzenkandidat. Und das war eine Habeck-Geburt, sozusagen von der Idee her. Und dann kam Baerbock mit ihrem Wahlkampfspot, wo sie, weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, in so einem Wald steht und dann zoomt die Kamera so raus und sie erzählt halt so, das Klima ist das eine, wir haben nur diese eine Erde so ungefähr. Und dann zoomt die Kamera raus und dann sieht man so einen Wald, der total... grau ist und wo die Tannennadeln sind abgefallen oder die Blätter sind abgefallen und du merkst so, okay, Klimaschutz, krass. So, das ist die Botschaft der Grünen. Und ich hatte dann ein Hintergrundgespräch mit Habeck und er hat sich total aufgeregt über diesen Spot, weil er eben sagte so, das bringt uns jetzt wieder in diese Öko-Nische auf den letzten Metern. Wir haben doch eine Kanzlerkandidatin und also er hatte dann schon längst natürlich nichts mehr zu tun, hatte da auch nichts zu melden, was die für einen Wahlkampfspot machen. Und meinte so, ich finde es schade, dass man sozusagen jetzt nicht das, was über die letzten Monate aufgebaut wurde, dass man in Bereiche reingeht, wo sonst nur die CDU war oder die SPD, dass man versucht, irgendwie so ein Heimatgefühl zu definieren und eine Anlaufstelle für Leute zu machen, denen es nicht immer nur ums Klima geht. So das trieb den total um. Und ich glaube, das sieht man jetzt in diesem Özdemir-Wahlkampf, dass der hat es eben nicht so gemacht, sondern der hat es auf die Habeck-Art gemacht. Und hat dann sich so Reizfiguren wie den Palmer daran geholt und war eben so einer, wo die Leute, so ein Ultra-Realo, so ein Ultra-Vernünftiger. That's the way to go.
Und werden die Grünen diesen Weg gehen? Weil wenn man sich die Bundestagsfraktion anguckt, das weißt du besser als ich, aber alle sagen, nee, die Grünen in der Bundestagsfraktion, da ist wenig Özdemir-Wagen. Oder und mit Habeck ist so ein bisschen wie mit Scholz bei der SPD, der hat seine Zeit gehabt, tschüss.
Kann sein, weil jetzt ist ja erstmal Opposition angesagt. Also jetzt haben sie ja nochmal eine andere Rolle. Also, und da kann ich es auch verstehen, dass die jetzt schon, jetzt dürfen sie die reine Lehre machen. Das ist ja auch das Thema bei dem Merz gewesen. Der konnte ja auch in der Opposition die reine Lehre machen. Er hätte halt nur nicht vielleicht versprechen müssen, dass es bei ihm jetzt, der hätte nicht alle für Trottel erklären müssen und dass er es alles tausendmal besser und in den ersten 3 Monaten seiner Amtszeit macht oder so. Aber dass die jetzt erstmal so ein bisschen fundamentaler werden und auch, sagen wir mal, wenn jetzt die Regierung all diese ganz, diese Energiewende Sachen rückgängig machen will oder nur so halb, entweder weiterverfolgt oder mit dem genau demselben Ergebnis wie Habeck bei diesen Gaskraftwerken zum Beispiel. Da ist ja Frau Reich jetzt nicht weitergekommen, als Habeck war. Und oder Dinge rückgängig macht, wo man sich jetzt fragt, ist das so klug, die rückgängig zu machen angesichts der globalen Lage und unserer Energieversorgung und den Energiepreisen. Dass die da so ein bisschen fundimäßiger auftreten, finde ich okay. Die Frage ist, kriegen sie dann irgendwann gegen Ende der Legislatur, wenn es darum geht, sich aufzustellen für die nächste Wahl, kriegen sie dann die Kurve? Und da ist noch Zeit, das halte ich nicht für ausgeschlossen.
Du hast gerade gesagt, die Frage ist ja, wie vernünftig ist es eigentlich, solche Dinge, nehmen wir mal dieses ganze Heizungsgesetz, ne? ja, es hat für viel Aufregung gesorgt. Aber dann sah man ja in den letzten anderthalb Jahren, dass es den richtigen Weg geht. Selbst in Hamburg nimmt die Zahl der Menschen, die Wärmepumpen nehmen.
Du bist doch einer von
ihnen. Ich bin einer davon. Ich kann nur sagen, ich bin ganz gut. Meine Wärmepumpe musste jetzt ausgetauscht werden, weil sie war etwa so laut wie ein A320 beim Landen. Und das war, muss man mal sagen, das war ein Fehler an dem Ding. Ansonsten kann ich nur sagen, das ist ein wunderbares System. Die Kosten sinken. Meine Schwiegereltern haben das trotzdem genauso warm wie mit Gas. Also ist alles prima. Was ich aber sagen wollte ist, nach all dem Gemeckere haben die Leute das verstanden. Und viele Leute haben gesagt, ich kaufe so eine Wärmepumpe, weil ich ja auch 50, 60% dazu. Und das ist richtig viel Geld. Und jetzt auf einmal ist dieses Signal wieder, und ich nehme nur in meinem Umfeld und auch bei Lesern und Lesern und Hörern und Hörer war eine totale Verwirrung. Was soll ich denn jetzt machen? Wem hilft das? Also wenn man einmal einen Weg beschritten hat, dann hilft es manchmal, dass man den einfach weitergeht, oder?
Ich weiß, ja. Und ich, stimmt. Sehe ich auch so. Zu Recht Applaus. Und ich weiß auch nicht, ich habe jetzt dieses Statements von Jens Spahn gesehen, als dann dieser Heizungskompromiss war, so endlich wird das Heizen wieder Privatsache, endlich kommt der Staat aus dem Keller raus. Dann habe ich mich gefragt, denken die Leute das wirklich so, sehen die das noch, denken die beim Thema Heizen immer noch so, Gott, der Staat kommt zu mir nach Hause? Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie nochmal so ein Aufwärmen von einer längst geschlagenen Schlacht, die da jetzt nochmal gemacht wird.
Und da, auch da muss man sagen, Robert Habeck, ich staute damals, ich habe es auch schon oft erzählt, wenn man diese Förderung beantragt, also ich habe das kann man online machen, da geht es schon los, man kann was mit dem Staat online machen, irre. Und dann habe ich das abgeschickt und dann habe ich mir ein Wasser geholt und wollte dann weiterarbeiten. Und dann war eine Bestätigungsmail, dachte ich. Hab die aber angeklickt und das war nicht die Bestätigungsmail, sondern es war, ihre Förderantrag ist eingegangen und genehmigt.
Nee.
Es hat also 2 Minuten gedauert, damit diese Summe, die ungefähr die Hälfte der Kosten ausmachte. Also ich finde auch da hatte das.
Aber nicht so eine nigerianische Phishing-Mail, die eingegangen ist oder so.
Ist sogar, am Ende ist sogar das Geld überwiesen worden. Also da ist, glaube ich, vieles ganz gut gelaufen. Und da muss man ja auch sagen,
war nicht alles schlecht.
Es war eine, ja, aber auf jeden Fall, glaube ich, ist es oft so, dass die Politik dann auch unterschätzt, dass die Leute ja schon verstanden haben. Dass so eine Wärmepumpe keine Technologie ist, die, von der man nicht weiß, ob sie funktioniert, sondern die wird ja seit 30 Jahren hier eingebaut. In Norwegen gibt es eigentlich gar nichts anderes.
Naja, aber es gibt wahrscheinlich auch die Menschen, wie ich einige im engsten Familienkreis habe, die nochmal in wilder Hast eine neue Ölheizung eingebaut haben. Einfach weil sie sagten, sie haben sich dann ins Boxhorn jagen lassen von, oh Gott, wenn ich jetzt die Wärmepumpe nehme, ich meine, die ist ja auch wirklich jetzt nicht unbedingt für jedes Gebäude gleich gut geeignet, muss man ja auch fairerweise sagen. Und dann oft, dann hast du keine Fußbodenheizung.
Haben wir
und
auch
dann
nicht.
So diese Vorstellung, oh Gott, jetzt mit dem Energieberater hier durch die Räume laufen und das ist ja noch sozusagen ein akademisch gebildetes Publikum. Und jetzt stell dir vor, du hast irgendwie sozusagen weniger Zugang zu politischen Informationen oder hast weniger Geduld, dich auch darauf einzulassen, reagierst eher auf die einfache Botschaft, hast aber musst auch wirklich aufs Geld gucken und dann denkst du auf einmal so, oh mein Gott, das wird viel zu teuer und irgendwie da muss ich mein ganzes Haus, mich den Boden aufreißen, muss irgendwie hier alles renovieren, muss alles ändern, ich habe das doch gerade, ich muss das doch erstmal abbezahlen und irgendwie diese Ölheizung, die läuft doch eigentlich ganz gut und irgendwie komm, ich mach das jetzt einfach, das ist das, was ich kenne und das ist das, was funktioniert. Und ich glaube schon, dass diese Leute in Angst und Schrecken waren. Und das, ja, da muss man schon selbstkritisch reflektieren, wie haben wir damals auch berichtet. Wir hatten ja auch ein Spiegelcover mit Robert Habeck so als Heizungsmonteur auf dem Cover, was wir so ganz witzig fanden, aber das, weil das drückte dann eben die Debatte aus. Aber ich habe schon auch dann gespiegelt bekommen von vielen Leuten, die sagen, ihr verbreitet dieses Angstszenario, da will der Staat in euren Keller und euch die Heizung rausreißen oder so. Und muss man wahrscheinlich sagen, und die Kritik muss man schon annehmen. Also wir waren jetzt nicht die schlimmsten Angstmacher, aber wir haben natürlich dazu auch ein bisschen beigetragen.
Ja, bis hin zu diesen ganzen Vorurteilen, ich muss mein Haus dämmen, ich brauche eine Fußbodenheizung und so. Zum Beispiel unser Haus ist uralt, wir haben keine Fußbodenheizung. Und ja, es war ein bisschen komplizierter, aber am Ende ging es auch. Und du kannst, glaube ich, eine Wärmepumpe, wenn man einmal durch Schweden fährt, diese ganzen Häuser da, kannst du überall einbauen. Aber es ist dann auch wieder, was ich machen wollte, diese Diskussion zerreden dann vieles und dann sind die Leute und machen dann im Zweifel erstmal lieber gar nichts.
Ja.
Und das kann ja irgendwie, für keinen irgendwie erfreulich sein. Wir wollen noch über zwei Parteien sprechen. Die Linken lassen wir mal raus. Über die AfD. Das ist ja auch eine interessante Entwicklung. Ich hätte jetzt gedacht, durch diese, oder andersrum, Wie ist der Kontakt zur AfD in der, also wie
von mir
insgesamt in der Berliner, bei den Berliner Journalisten, wie eng kommt man an die ran? Ist es in der Zwischenzeit schon ein vergleichbares Verhältnis? Nein. Wie zu den anderen Parteien, was die Professionalität anbelangt, meine ich jetzt nicht.
Also du kommst super leicht an sie ran.
Ja.
Das ist auf jeden Fall, sie sind sehr gut erreichbar, würde ich sagen. Ich muss fairerweise dazu sagen, ich habe vor ein paar Jahren aufgehört, über die AfD selber aktiv zu berichten. Deswegen ist das jetzt mein Eindruck von vor ein paar Jahren. Ich glaube, es ist schärfer geworden und härter geworden. Ich hatte es leichter, weil ich mich ja quasi mit denen radikalisiert habe. Mhm. Also ich habe ja 2013 angefangen, über die zu schreiben. Da ging es noch um Bernd Lucke hier, euren Landsmann hier aus dem Norden. Und dann eben Frauke Petri, Herr Meuthen. So, und auch mit Frau Weidel hatte ich noch zu tun und da wurde es schon schwieriger. Also ich erstmal generell ist, man kommt leicht an sie ran und sie sind schon auch auskunftsfreudig und sie suchen auch total die Nähe zu Journalisten, ist mein Eindruck. Also sie wollen ja gerne vorkommen. Und es ist ja auch so, diese Sehnsucht, geliebt zu werden, glaube ich, oder anerkannt zu werden. Und so, das ist schon, steckt in denen drin. Die wollen ja eigentlich gerne, dass positiv über sie berichtet wird. Und so, ich glaube, es ist eher so das Gefühl, dass sie jetzt an einem Punkt sind, wo sie uns vielleicht nicht mehr brauchen. Also wo sie sagen, wir erreichen unsere Messages, wir schaffen es, so viele Bypässe zu legen in Social Media oder in unserem alternativen Medienkosmos. Wir erreichen unsere Zielgruppe. Ich meine, wenn die jetzt, angenommen, Alice Weidel würde Funke ein Interview geben, wie viele AfD-Wähler haben wir unter unseren, den Abonnenten unserer, wie viele Hamburger Abendblatt, wie viele AfD-Fans lesen Hamburger Abendblatt? Also das ist für Alice Weidel auch so die Abwägung, warum mache ich mir überhaupt die Mühe? Lass mich von dieser nervigen Ammann interviewen und dann erreicht es noch nicht mal. Muss ich nachher noch mühsam über Social Media irgendwie verbreiten, was ich gesagt habe, damit die, um meine Community das überhaupt wahrnimmt. Das heißt, Fernsehen ist für die Priorität, weil das ist einfach accessible und für die, da schaltet dann die Fangemeinde ein und da kannst du dann deine Aussagen auch sozusagen portionieren und timen und kann ausspielen, dann dein Team verbreitet die Clips. Das ist für die viel, viel angenehmer.
Friedrich Merz fühlte sich jetzt nochmal bemüßigt, ich glaube, beim CDU-Parteitag zu sagen, so sinngemäß, dass er jetzt abschließend zu der Erkenntnis gekommen sei, niemals mit denen zusammenzuarbeiten. Da habe ich mich gefragt, Moment mal, in diesem ein Jahr zwischen Wahl und jetzt, hat er dann darüber nachgedacht oder warum war ihm das so wichtig, das nochmal zu betonen? Weil er ahnte, dass es zum Beispiel auf EU-Ebene diese Brandmauer vielleicht gar nicht mehr so hoch oder fest ist, wie er das gern hätte?
Ich glaube, er wollte eine Debatte in der Partei tottreten, die ja schon so in kleinen Lagern geführt wird.
Ja.
Naja, ich meine, du hast vorhin gesagt, im Kanzleramt haben sie sich sehr gefreut auf die Baden-Württemberg-Wahl oder waren sich so ihrer Sache so sicher. Ein Punkt, dass die so diese Hoffnungen drauf gesetzt haben, war, dass das ein Signal sein könnte, was ja auch im Osten dann die Wahlen beeinflusst. Und ich mache mir schon Sorgen, also ich glaube schon, dass die CDU sich mit dem Thema befassen muss, wie gehen wir damit um, wenn die AfD keine absolute Mehrheit hat, was ja als Szenario für Sachsen-Anhalt im Raum steht. Und die Frage ist, wie kann dieses Land überhaupt regiert werden? Also es muss ja irgendeinen Modus dann geben, wie ein Landtag eine Mehrheit findet, wie eine Regierung gebildet werden kann. Und ich glaube, da wäre sogar ich, die jetzt wirklich AfD-kritisch ist, würde sagen, es muss, der Plan A muss sein, dieses Szenario verhindern, also ein Szenario schaffen, dass eine Regierung gebildet werden kann ohne die AfD. Und da muss man alles reinstecken, da muss die CDU alles reinbuttern, was sie hat, alles Geld, alle Kompetenzen, jedes Brain sozusagen, das sich da mobilisieren lässt. Und in der Schublade muss aber der Plan B liegen, wenn das nicht geht. Und es muss auch vom Wording her vorbereitet sein. Man kann dann, das ist dann auch wieder so ein typischer Merz-Fall, dann erzählt er auf dem Parteitag nie mit der AfD. Und im September dann so, ja, geht halt leider doch nicht anders. Wir müssen es jetzt halt doch irgendwie machen, weil Sachsen-Anhalt muss ja regiert werden. Das geht auch nicht. Du musst die Leute ja irgendwie mitnehmen, darauf vorbereiten. Also, oder zumindest halte dich bei deinen Botschaften dann so zurück oder lege dich nicht so fest, sondern sag, wir sind die CDU, wir sind eine staatstragende Partei. Für uns zählt der Staat, wir wollen diesen Staat tragen und unsere Argumente für uns ist A, B, C. Aber habe im Hinterkopf, dass du vielleicht doch was mit denen machen musst.
Oder
ob du es willst oder nicht, weil du kannst doch nicht hinstellen und sagen, wir machen jetzt gar nichts. Wir machen jetzt gar nichts, weil wir haben die Brandmauer. Wir haben ja gesagt, wir machen nur mit der SPD was. Das, Das wird eine Wut auslösen da und das wird die CDU Sachsen-Anhalt, glaube ich, fürchte ich, auch nicht mitmachen. Also ich habe schon die Sorge, dass da gibt es eine große Bewegung, die sagen, komm, lass es uns doch mal probieren mit der AfD und wir kennen die ja und so doof sind die jetzt auch nicht. Wir kriegen mit denen mehr Punkte durch als mit der SPD. Wir können da viel mehr erreichen. Und wie, was sagst du denen? Du musst mit denen jetzt ins Gespräch gehen. Du musst jetzt irgendwie dir überlegen, sozusagen, dass man nicht einmal am Tag X aufwacht und sagt, so Gott, was machen wir denn jetzt? Und ist eigentlich der dafür und der dagegen? Und müssen wir erstmal sondieren hier.
Aber das Interessante wäre ja sozusagen, dass man das dann machen würde als Juniorpartner, ne? Während man ja immer in Theorie, also nochmal in Baden-Württemberg.
Vielleicht auch als Seniorpartner. Okay. Vielleicht ist ja die CDU liegt ja vor der AfD, ist ja durchaus möglich. Aber sie kriegt trotzdem keine Mehrheit.
Genau. Okay,
und dann muss sie ja auch sich tolerieren lassen oder muss irgendwie.
Theoretisch hätte man auch in Baden-Württemberg, ja, man hätte ja eine starke Mehrheit rechts von der Mitte gehabt.
Ja, aber da würde ich wiederum sagen, ich würde alles versuchen, eine Mehrheit ohne die AfD zu bilden. Und da erwarte ich.
Aber du würdest auch sagen, wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders.
Ja, wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Ja. Ich glaube, da müssen wir einfach die Realität der Demokratie anerkennen, wenn keiner einen Verbotsantrag stellt und keiner den prüft und oder die zum Ergebnis kommen, Gerichte zum Ergebnis kommen, die sind ein akzeptabler Akteur im demokratischen Spektrum, dann oder zumindest nicht verfassungsfeindlich, dann muss man mit denen arbeiten.
Und das andere, was Friedrich Merz noch als Oppositionsführer versprochen hat oder als er angetreten ist als CDU-Minister, als CDU-Vorsitzender, ich halbiere die AfD, ist eher in die andere Richtung. Ich staune da immer, selbst sowas wie diese Vetternwirtschaft schadet der Partei jetzt nicht. Also 1, 2, 3 Punkte, aber viel mehr nicht.
Also sie kam wahrscheinlich, kam das zu früh, das Thema. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn das im Juli hochgekocht wäre, dass es dann vielleicht oder im August, im Sommerwahlkampf, wenn nicht viel anderes passiert, in normalen Zeiten zumindest, dann ich glaube schon, dass dieses Thema Korruption oder Regelbruch das Einzige ist, was potenziell der AfD schadet, weil die anderen Themen, sind sie zu Recht, sind sie zu Putin-freundlich, sind sie zu, weiß nicht, glauben sie nicht an den Klimawandel, den menschengemachten und so, da sind die, das ist die Wähler, damit kommen die klar und so. Aber bei diesem Korruptionsthema, das glaube ich, verzeihen sie weniger. Und hier hat halt die AfD auch noch das Glück, dass sie sich ja eigentlich an die Regeln hält. Also es ist zwar Filz, den sie anderswo total geißeln würde, aber es ist bisher noch kein Rechtsbruch.
Mhm. Die AfD, haben wir jetzt gelernt, in Baden-Württemberg ist sowas wie die neue SPD, weil sie von den Arbeitern gewählt wird. Hat die SPD schon begriffen, dass diese Strategie, sich nicht auf Menschen zu konzentrieren, die hart arbeiten und wenig Geld verdienen, in Klammern die Arbeiter, gilt nicht für alle, aber für viele, sondern sich auf Menschen zu konzentrieren, die nicht arbeiten und auch gar nicht so wenig Geld, dass es keine gute Strategie ist?
Ja, nee.
Nee.
Glaube nicht.
Haben Sie nicht verstanden?
Ich glaube, Sie haben es nicht. Vielleicht wissen Sie auch nicht, wie Sie es in eine Strategie ummünzen. Also was das konkret für die Politik heißt, sozusagen. Vielleicht gibt es immer noch Betonköpfe oder Beharrungskräfte, die da Dinge blockieren. Aber irgendwie, ja. Ich glaube tatsächlich eher, Sie haben es zwar schon irgendwie verstanden, aber es fehlt noch so das, was folgt daraus. Mhm. Und was bedeutet das für unsere Politik?
Wir kommen ganz allmählich zum Ende und wir müssen noch über eine Partei sprechen, deren ehemaliger Vorsitzender am 13. April in diesem Podcast sein wird. Dann, glaube ich, ist er derjenige, der am häufigsten in diesem Podcast war. Das ist, glaube ich, das dritte oder vierte Mal. Heute ein bekannter Gebrauchtwagenhändler, Christian Lindner, der dann kommt. Was passiert mit der FDP? Also wenn sie es im Stammland Baden-Württemberg nicht schaffen, die Generalsekretärin hat sich tatsächlich eine Glatze rasieren lassen. Auch da muss man manchmal denken, boah, worum geht es in so Wahlkämpfen? Ne? Also um Rehaugen und um, ich lasse mir eine Glatze rasieren, das ist dann. Aber und das fand ich auch krass. Friedrich Merz hat diese Partei für beerdigt erklärt. Das war es. Ist es so?
Glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die noch. Also ich glaube, dass es sehr viel schwerer wird, aber ich glaube, dass es schon gut wäre, wenn die FDP sich mal für ein Jahr quasi in sich selbst zurückziehen würde und mal überlegen würde, wo gehen wir jetzt hin?
Mhm.
Und wie, weil sie können ja jetzt eh nicht viel machen gerade. Und ich würde glaube ich, ob die jetzt noch in ein paar Landtagen sitzen, wäre natürlich gut irgendwie für sie, aber ich würde jetzt wirklich mal intern in die Richtungsarbeit gehen. Ich meine, das hat ja Christian Lindner wirklich extrem gut gemacht. Er und Marco Buschmann und noch so ein, zwei andere. Und was sie auch unterscheidet von den jetzigen Leuten ist, also zum Beispiel Nicole Büttner, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja nach wie vor in ihrem Unternehmen aktiv. Mhm. Und ich finde, du kannst das nicht machen, wenn du in einer Partei bist, die so am Boden liegt, die braucht deine gesamte Kraft. Du musst du musst dich da voll drauf reingeben, sonst wird das nichts. Also du musst wirklich da diese Partei dann leben, atmen, was wie Lindner das gemacht hat, von morgens bis abends nichts anderes.
Ist es jetzt, dass die Partei sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt, ist das im Nachhinein ein Kompliment für Christian Lindner oder ist es das Gegenteil?
Ich finde, es ist eine Folge von Christian Lindner.
Okay.
Weil er dann, ich finde, er hat ja dann irgendwann die FDP selber so runtergebrochen auf diesen vermeintlichen Markenkern, wir sind die mit der Schuldenbremse, mhm. so diesem Schuldenbremsen-Fetisch und sie kam ja eigentlich aus diesem bürgerliche Freiheiten-Wahlkampf mit Corona irgendwie, wir wollen, die Leute, Menschen sollen diese Fesseln der Corona-Maßnahmen lösen und irgendwann war dann da nur noch von übrig, ich werde keine weiteren 10 Millionen locker machen oder so und also das ist sozusagen, wie konnte es sein, dass man eine Partei mit Themen, die doch bei vielen Leuten eigentlich anschlussfähig sein sollten, oder zumindest bei einer ausreichend großen Zahl von Leuten anschlussfähig sein sollten, dass das so verengt wurde. Und da hat dann Lindner der Partei einen riesen Gefallen getan, dass er sie zurückgebracht hat und dann einen riesen Schaden zugefügt, dass er das so verengt hat. Ich weiß nicht, wer diese Westerwelle-Doku gesehen hat, die fand ich sehr, sehr berührend in der ARD. Mhm. Die Dokumentation, heute war, glaube ich, der Todestag, der 10. Und ich meine, das war ja wirklich Bilder wie aus der Archäologie, irgendwie das, wie aus so einer alten Zivilisation, so dieser Projekt 18 Wahlkampf. Und Westerwelle war schon, bei dem war das ja dann genau das gleiche Phänomen wie später, dass er mit einem super Ergebnis sind die da reingespült worden, haben eine Koalition mit Angela Merkel gemacht und sind dann am Ende aus dem Bundestag rausgeflogen. Mhm. Und da war auch dann wieder so, was ist passiert? Also irgendwie haben die dann auch in der Regierung, konnten die diesen Markenkern nicht halten oder konnten die Breite, die sie vorher hatten, irgendwann schrumpften sie so zusammen auf, wir sind das Korrektiv zur CDU oder so. Und das ist immer blöd, wenn du immer so der Neinsager bist oder wenn du nur verbunden wirst mit, vielleicht aus guten Gründen, aber du störst und du bremst und du hältst irgendwie dagegen und seien die Motive noch so her. Irgendwie, dafür mag dich dann keiner mehr.
Wer von denen, die jetzt noch da sind, wäre jemand, wo du sagst, den könnte nochmal sowas gelingen, wie Guido Westerwelle, wie Christian Lindner, gibt's da einen? Also, ich glaube, Wolfgang Kubicki würde es sich zutrauen. Und ich schätze ihn wirklich sehr, ist immer sehr unterhaltsam, aber die Zeit ist tatsächlich, ich will das jetzt, nee, Gott, ich will, also, ja, sag du lieber.
Ich finde ja diese, so Leute, so wie Konstantin Kuhle, Johannes Vogel, die hatten ja auch schon führende Rollen in der Ampelzeit, konstruktive Rollen. Die waren nicht so, die wirkten nicht so ideologisch verbohrt. Und sie haben halt die politische Erfahrung und also anders als eben Nicole Büttner, die ich eigentlich sehr gut finde. Ich finde, die hat schon, die ist ja eigentlich als Unternehmerin irgendwie mit diesen liberalen Themen, die ist nicht so nur festgelegt auf dieses Haushaltsthema. Die, mit der kann man auch irgendwie über geopolitische Fragen reden. Ich habe die mal bei diesem Weltwirtschaftsforum in Davos bei so einem Abendessen getroffen und fand die total beeindruckend, so als Person irgendwie. Da war sie noch gar nicht in dieser Rolle, in der sie jetzt ist. Aber die ist natürlich zu weit weg. Du musst in dem politischen Betrieb irgendwie sozialisiert sein, um so eine Partei wieder aufzustellen. Sie hat, glaube ich, nicht genug Erfahrung. Die ist so ein bisschen die Trümmerfrau. Die haben die da jetzt hingestellt, weil kein anderer mehr Bock hatte. So der Buschmann sagte, ich mache das nicht nochmal, die Geschichte. Und Lindner ist weg. Und die anderen, ja, scheinen vielleicht auch gedacht haben, sie haben nicht genug Rückhalt. Es gab ja nochmal Wahlen, Partei, sozusagen Vorstandswahlen, relativ kurz vor der Wahl. Und da wurden die ja alle so abgestraft. Oder viele von denen, also auch Kuhle, glaube ich, und Vogel wurden irgendwie so abgestraft. Und haben dann auch mir gedacht, so, was wollt ihr eigentlich? So, wer was... Dann mache ich halt was anderes. Der Vogel ist jetzt, glaube ich, bei Eurowings irgendwie, arbeitet der als Arbeitsdirektor oder so. Und also die machen jetzt einfach andere Sachen, haben sich wegorientiert von der Politik. Aber so jemanden bräuchte es, der, glaube ich, diese parlamentarische Erfahrung hat, die politische, strategische Erfahrung hat, schon mal selber kandidiert hat. Ja, solche Leute bräuchte die FDP jetzt.
Drei Fragen zum Schluss. Die erste, stimmt mein Eindruck? Bei mir ist es so,
dass sich immer mehr Leute über Politik, vor allen Dingen über Podcast, informieren?
Ja, ich glaube schon.
Was heißt das für Melanie Ammann?
Wir entwickeln einen Podcast für mich tatsächlich.
Tatsächlich?
Ja. Und sind auch schon sehr weit. Ja, Punkt.
Cool. Und der kommt der noch so lange?
Dieses Jahr? Ja, er kommt vor der ersten großen Reform von Friedrich Merz.
Ah. Sehr gut. Das schnell beantwortet. Letzte Frage. Wie sehr freust du dich auf das Buch, an dem Olaf Scholz schreibt?
Also, ich habe nur dein Buch über ihn gelesen, aber nicht, ich glaube, von ihm, dieses Zukunftsland oder so.
Hoffnungsland, genau, gab es eins, ja.
Habe ich nur, nee, habe ich
nicht gelesen. Das ist interessant, wenn man so sagen, ich glaube, das Buch von Angela Merkel hat sich über 1 Million Mal verkauft. Ich könnte jetzt sagen, wie sich mein Buch über Olaf Scholz verkauft hat und würde ihm dann den Ratschlag geben, also das ist nicht, damit ist nicht viel Geld zu verdienen. So viel kann man vielleicht sagen. Aber das ist ja so interessant, dass ein Kanzler seine Memoiren schreibt und man fragt sich, aber vielleicht am Ende dann doch, wenn er so ein bisschen abgeklungen ist und so. Eins muss man ihm ja zugute halten, er ist, glaube ich, von allen Verlierern in der Politik, die ich kenne, der mit Abstand beste Verlierer gewesen, oder?
Er war sehr, fand ich auch sehr anständig. Also er hat das sehr,
Ja. Hat er vergessen, kann sich nicht erinnern.
Wer würde das Buch hier denn kaufen?
Wer würde ein Buch über
Scholz-Biografie, wenn das jetzt nicht geschenkt bekommt von...
Immerhin, da haben wir schon mal eins. Sie können natürlich auch noch meins kaufen. Gibt es jetzt auch bei Amazon für wenige Cent.
Noch habe ich gelesen, den Satz darüber, es ist keine Seite, ist langweilig oder so, stand irgendwo. Ja, hat irgendjemand über dieses Buch gesagt oder vielleicht hat er selber es versprochen, ich weiß es nicht. Also irgendwo habe ich nur dieses Zitat so, das Buch von Olaf Scholz, keine Seite ist langweilig.
Wir werden so. Liebe Melanie, ich danke dir sehr. Wir freuen uns auf deinen Podcast und ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier warst. Wir müssen Melanie Ammann jetzt auch entlassen, weil sie muss ihre Bahn kriegen. Das war schon der...
Aber Herr Haider würde noch 90 Minuten bleiben, wenn Sie wollen. Und er ist auch der Einzige, der tatsächlich wie Günther Jauch, wenn das Tor umfällt, einfach... Ja. reden kann und unterhaltsam ist und witzig und
das
cool.
Das ist ganz wichtig, aber viele Geschichten würden sich dann auch doppeln. Ich hätte dir noch stundenlang zuhören können, aber das können wir ja demnächst im eigenen Podcast. Melanie Ammann, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.